Es ist mir eine Freude, hier anmoderieren zu dürfen. Sie sehen, es ist eine Monumentalveranstaltung mit großem Personalaufwand. Ich begrüße ganz herzlich am Tisch unseren Autor aus Litauen, Sigitas Paruskis. Herzlich willkommen. Herren mit ähnlicher Frisur. Ernst Gossner ist Schauspieler, wir werden ihn mehrmals hören an verschiedenen Anlässen und Lesungen. Neben mir sitzt Lina Kaiser, sie ist Kulturbeauftragte, nein, sondern Kulturschaffende aus Litauen, wohnt aber in Wien und wollte in Tirol wandern, aber das ist ein anderes Thema.
Sprachwissenschaftlerin, unsere Kulturattaché ist auch im Saal Rita Valuponi, wenn ich die Kollegin vorstellen darf.
So gut, sie hat auch einen schwierigen Namen, deshalb sitzt sie, Lina Kaiser, bei mir. Jetzt, meine Herren, ich bin ja eingesprungen, die Magdalena hat dann telefoniert. Du würdest du auch ein Gespräch führen und anmoderieren den Sigitas Paruskis und ich habe mir sofort das Buch gekauft. Im Zug zwischen Zürich und Innsbruck habe ich dann begonnen zu lesen und zwar fühlte ich mich dann plötzlich im freien Fall beim Lesen. Es geht auch um Fallschirmgeschichten und Fallschirmjäger. Das ist auch eine Erfahrung des Autoren selber. Er ist geboren in 1965, war Fallschirmjäger oder Soldat, fliegender Soldat quasi im Kosovo der DDR. 2002 war er von der litauischen Schriftsteller verbannt. Sein Buch als bestes Buch des Jahres ernannt worden. Es wurde in 11 Sprachen, so habe ich das gelesen, irgendwie übersetzt, in 8 Sprachen. Habe ich 11, dann korrigieren wir das für das nächste Mal. Und es wird verfilmt, das habe ich gelesen. Da ist noch was im Gange. Stimmt das? Laufen da die Kameras?
Ein Problem.
Ein Problem mit?
Ja, also die Verfilmung hat sich ein bisschen verzögert.
Gut, da bin ich sehr gespannt. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Sie beginnt auch mit einem Vorwurf an unsere Generation. Ich bin fast gleich alt wie er. Damals, so in den 70er, 80er Jahren, hatte die Schweiz ja immer Angst vor Sowjetunion, vor einem Angriff. Und da mussten alle Militärdienst leisten. Ich habe diesen Militärdienst nicht gemacht in der Schweiz. Das bedeutete 5 Monate Gefängnis. Und in dieser Zeit, als ich dann Zeit hatte zu lesen, war Sigitas Paruskis Soldat genau eben auf der anderen Seite in Europa im hinteren großen eisernen Vorhang. Und was er spricht und erzählt, das ist die Kulisse, in der er natürlich hier schreibt, hat mich sehr beeindruckt, weil es ist viel auch Kirchliches dabei. Und da sind wir wieder beim Thema vor einem Jahr. Es muss an der katholischen Kirche liegen, dass Länder wie Litauen oder Österreich wortgewaltige, wuchtige und wütige Texte produzieren. Also doch hat das was gebracht, die ganze katholische Geschichte. Meine erste Frage, ich mache uns da ein, zwei Fragen und dann hören wir dann live aus dem Buch und aus den Gedichten. Die katholische Kirche, das ist meine erste Frage. Wie hat sie sie beflügelt als Schriftsteller? Vielleicht ein bisschen näher zum Mikrofon. Das Mikrofon näher zu Ihnen. Die Frage eben, die katholische Kirche, das ist ein großes Thema, also die sakrale Sprache, er hat das ganz bewusst verwendet, diese Sprache.
Die Sakralität ist eigentlich die beste Dekoration, alles Schmutzige zu verdecken.
Genau, und das deckt ihr auf, und das decken wir auf, wenn wir den Buchdeckel heben. Es geht dann auch um die Generation, ich habe es gesagt, es gibt Menschen, die können ins Meer sehen und nichts sehen. Das ist ein schönes Bild. Was soll man tun, wenn man im Meer nichts sieht?
Ich
Dann muss man Fernseher schauen.
Sehr kurze, aber inhaltsreiche Antwort. Es ist auch, was greift zurück in 1926, in die gibt es ja auch eine berühmte Schlacht, historische Schlacht, dann kommt auch die Antike zur Sprache. Er spielt mit diesen verschiedenen Elementen und er spielt mit Ironie, mit Zynismus. Was liegt eher, Zynismus oder die Ironie?
Also alles, um Herz einer Frau zu bekriegen, passt Zynismus und Ironie.
Aha, gut. Er hat mich gewonnen mit beidem als Leser mit diesem Buch. Es wird Sie beschäftigen. Sie werden jetzt eben auch Gedichte hören. Ernst Kosten wird dann auch die deutsche Übersetzung lesen. Er wird auch die Prosa-Texte lesen, damit Sie ein bisschen mitbekommen mit diesem Buch. Sie müssen es natürlich unbedingt dann kaufen, das ist ganz klar, signieren lassen, weil das ist etwas, was Sie beschäftigen wird. Es gibt Literatur, die ist dann hier im Saal, findet statt, also eine Performance, wie wir das von der P gehört haben. Und wir werden hier nur ein bisschen das Ganze anteasen. Das ist also quasi das Bonusmaterial, das Sie jetzt bekommen für das Buch, wenn Sie dann das anschließend kaufen. Genießen Sie die Lesung und die beiden Herren, wir gehen jetzt von der Bühne und bleiben Sie sitzen, weil nachher habe ich noch einige wichtige Informationen. Viel Vergnügen mit Zigitas Varunskis. Dankeschön.
Atvažiavęs į kurortinį miestelį šalies vakaruose, pirmiausia rengiausi nueiti prie jūros ir nusikirpti nagus. Nuėjau prie jūros, nusikirpau nagus, pamečiau žirkles. Išsimaudžiau, palakščiau pakrantę, šūkaudamas nesąmonės, išsitryniau rankšluosčiu, kolodami maloniai dirgsėti. Po to sėdėjau ir debilo žvilgsniu žiūrėjau į jūrą. Nežinau, ką mato ją žiūrėdami kiti žmonės, aš nematau nieko. Gerai, jeigu kažkur ties horizonto linijoje plaukia laivas. Tuomet matau laivą, bet nieko daugiau. Kai laivo nėra, tik vanduo, daug beprasmiškai siūbuojančio sūraus šalto vandens.
Nach meiner Ankunft in dem Kurort im Westen des Landes machte ich mich gleich daran, ans Meer zu gehen und mir die Nägel zu schneiden. Ich ging ans Meer, schnitt mir die Nägel und verlor die Schere. Ich badete, sprang am Strand herum, schrie dabei allerlei Unsinn und rieb mich mit dem Handtuch ab, bis meine Haut angenehm kribbelte. Dann saß ich da und schaute mit debilem Blick aufs Meer. Was andere Leute sehen, wenn sie aufs Meer schauen, weiß ich nicht. Ich sehe gar nichts. Es ist gut, wenn sich irgendwo am Horizont ein Schiff bewegt. Dann sehe ich das Schiff, aber mehr auch nicht. Wenn da kein Schiff ist, sehe ich nur Wasser. Jede Menge sinnlos schaukelndes, kaltes Salzwasser. Die Ärzte sagen, das sei ein Generationsproblem. Manche Generationen sehen, wenn sie aufs Meer schauen, Gott. Andere hören symphonische Musik oder Fugen vom Bach. Wieder andere erblicken eine Frau, Aphrodite, die Unendlichkeit, das Nirvana oder irgendwelchen anderen lyrischen Müll. Die Generation, die etwa in den 60er Jahren in diese Welt gestoßen wurde, obwohl die Zeit hier keine besondere Rolle spielt, sieht überhaupt nichts. Zu dieser Generation gehöre ich. Zu einer Generation, die keinerlei besondere Merkmale hat. Eine Generation fast ohne Eigenschaften. Einer Generation, die zu spät gekommen ist für die Hippies, der die Beatles zu süßlich sind, die viel zu erwachsen war, um die Ideen des Punk zu übernehmen, für die die Sex Pistols nur nervtötender Krach sind. Ein beachtlicher Teil dieser Generation ist verspießert und hat sich dem Lebensmodell von ABBA verschrieben. Das ist kein Generationsmerkmal mehr, sondern ganz einfach Statistik, an der die Motorsägen von AC/DC und das Blut von John Lennon nichts ändern können. Mich interessiert diese Generation, die fast keine eigene Musik hat, keine eigenen Idole, keinen Begriff von Heimat, Geschichte, Liebe, Geld, Familie und Verantwortung. Es ist eine Generation, die den Drogen einen gewissen Tribut gezollt und auch Blut in Afghanistan gelassen hat. Doch das sind eher Ausnahmen als die Regel. Die einzige Philosophie dieser Generation ist das Nichtvorhandensein einer Philosophie oder die Vermeidung, sich einer Philosophie zu verschreiben. Dieses theoretische Vakuum füllt auf praktischer Ebene der Alkohol. Aber meine Generation hat nicht gelernt zu trinken, sie hat nicht gelernt zu ficken, zu essen oder zu sparen. Das heißt, sie hat nicht gelernt, Annehmlichkeiten zu genießen. Selbst die Reichen, die stabile Familien und florierende Unternehmen gegründet haben, sehen beim Blick aufs Meer nichts als Wasser. Sie können sich einfach nicht freuen. Und das ist das grundlegende, entscheidende Merkmal dieser Generation. Verallgemeinerungen sind abstoßend. Doch es gibt nun einmal auf der Welt viel mehr Abstoßendes als Angenehmes. Ehrlich gesagt, es ist mir völlig egal, was meine Generation ist. Kann sein, es gibt sie überhaupt nicht. Und kein verdammtes Meer kann Katalysator für ihre Darstellung sein. Aber ich gehöre zu dieser verfluchten Generation und niemand kann mir einreden, ich sei absolut einzigartig, originell und unnachahmlich. Ich gehöre zur russifiziertesten, verdummtesten, mit Atheismus am meisten vollgestopften, naivsten Generation, die außerdem an gar nichts glaubt. Alle Generationen weigern sich daran, verloren zu sein. Meine Generation ist nicht verloren. Meine Altersgenossen könnten sich auch nicht als Beatniks bezeichnen und noch nicht einmal als Rebellen im elementarsten Sinne. Es ist einfach eine von feigen, angepassten Eltern erzogene Generation unreifer und unerfüllter Versager. Sie hat mit Anfang 20 die politische und soziale Wende, das heißt einen plötzlichen Bruch erlebt und ist trotzdem dieselbe geblieben. Unsicher, gleichgültig, faul und ohne Enthusiasmus. Nicht mit einem buddhistischen Lächeln, sondern mit idiotischer Leere in den Augen starrt sie aufs Meer und sieht nichts, nur Gischt. Man könnte sich an einen tröstlichen Strohhalm klammern und meinen, es sei ja nicht so wichtig, was man im Meer nicht erblickt. Viel wichtiger sei, was sich dabei im Kopf sonst noch tut. Doch im Kopf ist dasselbe wie im Meer. Dann nicht. Und wenn manchmal am Horizont der Schatten eines Gedankens auftaucht, dann ist er so weit weg, dass nicht einmal zu erkennen ist, ob er sich bewegt. An all dem sei ein demografischer Knick schuld, sagen die Ärzte. Und da meine Generation keine Eigenschaften hat, passt uns selbst diese betrübliche Rechtfertigung nicht, die darauf hinausläuft. Immer ist jemand anders schuld, nur ich nicht. Wir machen niemals irgendjemanden Vorwürfe. Meursault hat den Araber der grellen Sonne wegen getötet. Aus diesem Grund ist er ein Angehöriger der ehrwürdigen Generation der Existenzialisten. Meiner Generation gefällt die Dämmerung. In der Dämmerung verschwimmen die Grenzen jedweder Existenz. Uns ist es völlig egal, ob unsere Enkel Russisch, Englisch, Jiddisch oder Arabisch sprechen werden. Die Generation, die in Wohnheimen und kommunalen Wohnungen herangewachsen ist und als Teenager nachts gehört hat, wie ihre Väter ihre Mütter bumsten, versteht den Ödipus-Komplex als ein Gefühl der Enge, das unausweichlich ist auf dieser Welt. Wegen jenes demografischen Knicks, oder anders ausgedrückt, weil das Kanonenfutter knapp wurde, musste meine Generation den Dienst in der Sowjetarmee direkt von der Hochschulbank aus antreten. Nach dem ersten Studienjahr wurden nach und nach alle eingezogen. Glattfüßer, die mit gekrümmter Wirbelsäule, Halbblinde, Bettnässe, jeder, der den Verstand noch nicht ganz verloren hatte und nicht vollständig gelähmt war. Was für fast jeden Russen eine ehrenvolle Schule der Männlichkeit war, wurde für meine Generation zu einem weiteren Beleg dafür, dass ein Individuum nichts zählt auf dieser Welt, dass Macht und Gewalt alles bestimmen, und dass dir jeder Kretin dank irgendeiner beschissenen Hierarchie auf den Kopf scheißen kann. Der schwerste Fehler meines Lebens ist die Zeit. Als ich von der Armee zurückkam, erkundigte ich mich nach der Uhrzeit. Ich sprach Russisch, weil ich billige Effekte mag. Sagen Sie bitte, wie spät ist es jetzt? Fragte ich im großen Hof der Universität. Ich trug die Paradeuniform eines falschen Jägers, war behängt mit Achselschnüren und blitzendem Geschmeide und hatte das blaue Barett ins Genick geschoben. Ich wurde einfach nicht mehr wiedererkannt. Dabei hatte ich meinen Kommilitonen gefragt, einen Studenten, der ein paar Jahre älter war als ich. Er teilte mir zwar die Uhrzeit mit, doch ich verstand ganz klar, ich fühlte geradezu körperlich, dass seine und meine Uhr unterschiedliche Zeiten anzeigen. Genauer, mein Bewusstsein maß eine andere Zeit. Eine Lücke hatte sich aufgetan. Im Kalender würde diese Lücke 2 Jahre ausmachen. Aber das ist keine kalendarische Lücke. Sie ist fast unsichtbar, sie ist völlig unsichtbar. Und doch gibt es sie, weil ich sie spüre. Alle spüren sie, denen es beschieden war, in der Armee zu dienen oder im Gefängnis zu sitzen. Oder im Exil zu leben. In Einsamkeit. Alles ist scheinbar dasselbe, doch verschoben. Wie eine verzogene Kimme. Du zielst geradeaus, aber die Kugel driftet ein wenig ab. Eine Kimme kann man regulieren. Ein Gehirn, das die Zeit erfasst und in dem sich eine Lücke aufgetan hat, jedoch nicht. Das Gefühl, du stehst daneben. Du spürst die Lücke, wenn du dich mit einem Menschen unterhältst. Während die Wörter, die du soeben ausgesprochen hast, diese verfluchte, kaum wahrnehmbare Lücke überwinden, verändern sie sich und dieser Mensch versteht dich falsch. Die Lücke verzerrt den Sinn der Wörter, obwohl sie sich äußerlich durch nichts von anderen Wörtern unterscheiden. Wenn du mit einer Frau Liebe machst, kannst du es nicht mit ihr zusammen genießen, weil es diese Lücke gibt. Der Orgasmus ereilt euch zu unterschiedlichen Zeiten. Ihr verpasst euch aber nicht nur physisch, sondern auch emotional. Also nicht so sehr im zeitlichen, als vielmehr im räumlichen Sinne. Ihr bewegt euch auf unterschiedlichen Ebenen. Selbst wenn du Alkohol trinkst, ereignet sich deine Bewusstseinstrübung zwangsläufig in einer anderen Dimension. Obwohl du immer weiter am Tisch sitzt, immer weiter sprichst und immer weiter Gläser hebst, trennt dich diese Lücke von allem ab. Du begreifst ganz deutlich, dass du allein trinkst. Du redest, liebst, trinkst und bist die ganze Zeit allein. So gesehen, eine Einsamkeit nicht so sehr im Raum, als vielmehr in der Zeit. Als ich das verstand, fing ich an, meine Altersgenossen zu beobachten, wenn sie herumsaßen in Bars und Cafés, wenn sie durch die Stadt liefen, an einem Fluss oder an einem See mit einer Angel herumstanden oder Auto fuhren. Alle blickten in solchen Momenten aufs Meer und sahen nichts. Alle hatten denselben stumpfsinnigen Blick mit der Lücke, wie ich. Das heißt, ich bin nicht allein. Das heißt, es gibt diese Generation. Ich sah im Übrigen fast nur Männer. Offenbar ist der Generationsbegriff auf Frauen nur bis zur Hochzeit anwendbar und selbst dann nur mit Vorbehalten, weil sie Mimikry lieben. Danach gehören sie zur abstrakten Weiblichkeit, die sich nach Generationen nicht mehr klassifizieren lässt. Das Merkwürdigste daran ist, dass man sich sogar mit Angehörigen der eigenen Generation nicht verständigen kann. Das heißt, mit Menschen, die selbst an der Lücke leiden. Diese verfluchten Lücken unterscheiden sich voneinander. Sie sind angefüllt mit Schimpfwörtern, mit widerlichen, anstößig, russisch-türkischen Flüchen, die ihre eigentliche Semantik verloren haben und in erster Linie eine Form der Hoffnungslosigkeit sind. Es ist kein verarmter Wortschatz, sondern eine existenzielle Sprache, ein Ausdruck von Lücke und Leere. Im Arsch ist dieses Leben, das Leben in der Lücke, nicht in einem Umfeld. Wenn also einer einen Menschen sieht, der mit völlig nichtssagendem Gesichtsausdruck in einer Düne hockt und aufs Meer starrt, dann soll er wissen, dass er es mit meiner Generation zu tun hat, die da aufs Meer starrt und nicht die Bohne sieht. Denn es trennt sie von der Welt, diese kleine, aber unüberwindliche Lücke, eine Lücke von vielleicht nur 3 Sekunden. Ich hatte beschlossen, jeden Morgen ans Meer zu gehen, im verflucht kalten Wasser zu baden und danach schreiend im Sand herumzurennen und mich bis aufs Blut mit dem Handtuch abzuruppeln. Doch eines Morgens schlug ich eine ganz andere Richtung ein. Der Kurort liegt auf einer Halbinsel zwischen Meer und Haff. Aus unerfindlichen Gründen stinkt dort, auch dort, bei absoluter Windstille, das Wasser nach Kotze und verdorbenem Pferdefleisch. Am Ufer des stinkenden Haffs betrachte ich mich mit einem grauenhaften Gesöff, verlor das Bewusstsein und kam weiß der Teufel wo wieder zu mir.
Lyrik zu schreiben im Gegensatz zu Prosa. Was kann die Lyrik jetzt für Sie im Speziellen, was die Prosa nicht kann?
Na, kaip ir sakęs poetas Brodskis, kad poezija yra dievų kalba, o proza yra išversta dievų kalba į žmonių kalbą.
Der Dichter Brodsky hat gesagt, Lyrik ist die Sprache der Götter und Prosa ist eigentlich eine übersetzte Sprache der Menschen.
Sehr schön gesagt. Die Lyrik, also Sie schreiben eben Gedichte und Prosa, Sie haben es auch geschafft, sich aus dem Buch zu nehmen. Das ist immer so eine Diskussion, da kommt immer die Frage, eben fragen Sie ja nicht an diesen Lesungen, ob dieses Buch autobiografisch oder biografisch ist, und das ist meistens kein Thema, soll kein Thema sein. Trotzdem ist natürlich das eigene Leben der Steinbruch, aus dem man ja dann schöpft. Wie ist es Ihnen gelungen, doch diese Distanz zu wahren?
Aš nesuku galvos dėl distancijos, nes mano gyvenimas yra literatūra.
Also mir tut der Kopf nicht weh wegen Distanz. Mein Leben ist Literatur.
Aš prasimaniau Dievą, o Dievas mane, kaip sako.
Ich habe den Gott ausgedacht und der liebe Gott mich.
Sehr schön. Und das war die Überleitung zu der göttlichen Sprache der Lyrik. Und jetzt hören wir noch ein paar Gedichte von ihm und auch von Hans Gosler vorgetragen. Herzlichen Dank und nochmals viel Vergnügen zum zweiten Teil.
Trümmer. Eine Qual ist es, jeden Morgen zu erwachen in Trümmern, mit schmutzigen Fingern blutige Ziegel von der Stirn der Schwelle zu kratzen, die eingeschlagenen Fenster mit getrocknetem Speichel zu putzen, das eingetretene Türblatt mit geballten Zeitungen zu flicken. Eine Qual, die erstickte Zeit zu sehen, das Licht, das sich erhängte, den vergewaltigten Spiegel. Eine Qual zu glauben, deine Qual lässt die Trümmer wieder auferstehen, kann den Geist entfachen in den Dingen mit den toten Seelen. Eine Qual zu wissen, du wirst jeden Morgen erwachen in den Ruinen deiner selbst. Eine Qual zu verstehen, du kannst nicht erwachen.
Juodi balti trumpėjantis garsai. Noriu apie pieniną papasakot, trapų baltojo korpusą, masyvų juodojo garsą, baltus juodus jo klavišus, menkančius ir neiškylančius, papasakot, kaip aš jo grosiu, neturėdamas pirštų, kaip klausysios melodijos, klausos neturėdamas, kaip krestelsiu galvą, plaukų neturėdamas, kaip grakščiai nusilenksiu, neturėdamas nelemens, kaip įkvėpsiu į sceną mėtamų gėlių aromatų, neturėdamas uoslės, kaip aš apžilpsiu nuo smarkiai banguojančių mergaičių krūtinių pirmose eilėse, akių neturėdamas, kaip aš numiręs paskleisiu nemalonų kvapą trečiąją dieną, neturėdamas kūno, kaip aš numirsiu, numirsiu.
Schwarz-weiße Töne immer kürzer. Von dem Klavier erzählen, seinem zarten weißen Korpus, seinem massiven schwarzen Klang, den schwarz-weißen Tasten, die stecken bleiben, sich nicht heben, erzählen, wie ich auf ihm spiele und keine Finger habe, wie ich der Melodie lausche und kein Gehör habe, wie ich den Kopf schüttle und keine Haare habe, wie ich mich grazil verbeuge und gar keinen Rumpf habe, wie ich den Duft auf die Bühne geworfener Blumen atme und keinen Geruchssinn habe, wie mir schwarz vor Augen wird von den stark wogenden Brüsten der Mädchen in der ersten Reihe und keine Augen habe, wie ich nach meinem Tod einen unangenehmen Geruch verbreite am dritten Tag und keinen Körper habe, wie ich sterben werde.
Bjaurumas triumfuoja, plaukos rūkštinius riuboja, tingesnis nei smaragdo akis ant mylimos pirštų, voras įkliuvęs gintaro gniaužtus dvokia kelis milijonus metų, auksas burnoj, veidrodis bokštų ir mielaičių puotai anapus, grivėsiai, patogiausia kultūros kalba, tą suprato bastūnai, slinkia į Romą, po to ir naujausių laikų imperatoriai, atsiprašant klozetas, ošintis, nešantis ošintis rautą, kurortinio krioklio provaizdis, krioklio papėdėje stovi tu, mąstantis, mąstantis, amžinybė ir vakarienė.
Der Ekel triumphiert. Ein Haar in der Sauerampfersuppe ist wertvoller als Smaragde am Finger der Liebsten. Eine Spinne in der Bernsteinfalle stinkt mehrere Millionen Jahre. Gold im Mund, Spiegel beim Festmahl der weißen Würmchen im Jenseits. Ruinen sind die bequemste Sprache der Kultur, verstanden die Nomaden, die in Rom einzogen und dann die Imperatoren der Neuzeit. Und Verzeihung, das Klosett mit dem rauschenden Strom, Urbild des Ferienwasserfalls. Am Fuße des Wasserfalls stehst du und denkst an Ewigkeit und Abendmahl.
Šaltis. Su motina, kartu su motina, žengiau į požemius, į rūsį, į krautų agurkų, statinį sudrumsusi vandenį, pelėsis apėjusi skysti, motina sakė, ale šaltas vanduo, sakiau aš, ir iš kur šitoks šaltis, toks šaltis, kad atima ranką, gal iš tamsos, iš nakties ar iš žemės, po žemę bus šalčiau.
Kälte. Mit der Mutter, gemeinsam mit der Mutter, tauche ich in die Unterwelt, in den Keller hinab, in Richtung Sauergurken. Die Mutter rührt das Wasser im Fass, das schimmelbedeckte Wasser. Wie kalt das Wasser doch ist, wie kalt, sagt sie. Kalt ist das Wasser ist kalt. Woher die Kälte denn kommt, dass die Hand so abstirbt, die Kälte? Aus dem Dunkel vielleicht, aus der Nacht, aus der Erde vielleicht. Unter der wird's kälter sein.
Zwei Gedichte? Ja, drei?
Muss noch zwei.
Okay, 4.
Pervertas rytas. Kasdamas iš krosnės pelenus sugrešėjusius šlapio gurvolius, radau krūną dvinį, šitik amžių šildausi tavo kančia, šaltą.
Durchbohrter Morgen. Aus dem Ofen schaufel ich die Asche, die geklumpte, die gefaltete Schlacke, darin ganz plötzlich ein blutiger Nagel. So viele Jahrhunderte schon erwärmt mich dein Leiden.
Poetiniai interesai. Vos nubūdęs supratau, kad esu išmestas iš poetinių interesų lauko, vaikštau aplink aukštą kvėpimo idealų sieną, niekas negirdė mano balso. Ten viduje aklas Homeras, masturbuojasi svajodamas apie kekšę Eleną, Achilas aprauda meilužę Patroklą, šluba ausuotas, svogūnais trenkintis Sapfo, čiulpia pimpalą jaunam jūreiviui, o jam išvykus ima iš nevilties tvirkinti plunksna akės mergaitės. Siaurose Aleksandrijos gatvelėse Kavafis medžiojo transvestitus, nesulaukęs barbaro atsiduoda pirmam pasitaikiusią masyvų varovui, lipo girtauja su omaru nesaikingai vartodami pilnaties šviesą, Edgaras ponė profiliškai apsimetinėja mirusiom varno, Eliotas mėgina savo seniokišką sėklą ištreikšti nevaisingą žemę, o Paunas kelia kalėjimą bučiuoja šikną žagarų imperatorių Musolinį. Supratau, kad siaubinga norėčiau daryti tą patį, ištvirkauti metaforų glebėje, dulkinti su vestalėmis, metonimijomis. Atsiduočiau netgi homoseksualiems santykiams su palyginimais, nors niekad nemėgau jų taip, kaip garbino Raineris Marija, austrų hermafroditas, vyras trokštantis, rašantis eilės moterį, kuri gyvena jame pačiame, poetas sugebėjęs užkalbėtantis pačiam Dievui. Noriu, bet negaliu, nes manęs neįleidžia, negirdi mano balso, net įrėkčiau vadiminio Šekspyro myslę, kad žinau, kino vardu prisidengęs Biblijoje kūrė Jahvė, esu tik šešėlis, sėdžiu prie Hado vartų, kartu su pasipūtėliu Odisėjui, ir pasakoju savo nuoskaudas viskam abejingai tėvo šmėklai, kuri retkarčiais pūstelė į mane pelenų vėjų ir šnarda, sūnau, užuot kalbėjęs nesąmonės, įpilk mano slašą gyvybės, baisiai troškina šitoj, su šiktoj amžinybės keliai.
Poetische Interessen. Kaum erwacht, begriff ich bin aus dem Feld poetischer Interessen geworfen. Ich laufe um die hohe Mauer von Inspirationen und Idealen. Niemand hört meine Stimme. Da drinnen masturbiert der blinde Homer und träumt von Helena, der Hure. Achill beweint Patroklos, den Geliebten. Die hinkende Schnauzbärte, die nach Zwiebeln stinkende Sappho, lutscht den Schwanz eines jungen Matrosen, als er fort ist. Verdirbt sie? Aus Verzweiflung Mädchen mit gefiederten Augen. In den engen Gassen von Alexandria stellt Kavafis Transvestiten nach, findet keine Barbaren und gibt sich dem ersten besten Eseltreiber hin. Li Po säuft mit Oma, maßlos nutzen sie den Vollmond aus. Edgar Poe gibt sich nekrophil, den Anschein einer toten Krähe. Elliot versucht, seinen greisen Samen ins wüste Land zu spritzen. Und Paul küsst im Gefängnis den Arsch des roten Imperators Mussolini. Und ich begriff, ich möchte furchtbar gern dasselbe tun. Verkommen im Arm der Metaphern, ficken mit vestalischen Metonymien. Ich gäbe mich sogar schwulen Verbindungen mit Vergleichen hin, obwohl ich sie nie liebte, so wie Rainer Maria, der österreichische Hermaphrodit, der Mann, der der Frau Gedichte schrieb, die in ihm selbst war, der Dichter, der selbst Gott die Zähne besprechen konnte. Ich möchte, doch ich kann nicht. Man lässt mich nicht ein, hört meine Stimme nicht. Selbst wenn ich riefe, ich hätte das Rätsel Shakespeares gelöst. Ich wüsste, hinter wessen Namen Jahwe sich verbarg, als er die Bibel schrieb. Ich bin nur ein Schatten. sitze am Tor zum Hades zusammen mit Ulysses, dem Angeber, und erzähle meine Kränkungen dem vollkommen gleichgültigen Gespenst meines Vaters, das mich von Zeit zu Zeit mit Aschewinden anweht und flüstert: Mein Sohn, der du wohl Unsinn sprachst, flößt mir doch nur ein Tröpfchen Leben ein. Mich dürstet schrecklich in diesem beschissenen Loch der Ewigkeit.
Klevo sėklos iš pradžių jos nedrąsiai žvalgo materiją savo lenktais kūneliais bilsnodamos į langą, paskui su lemtingu pusiu lekia keurai stiklą ir lenktais arabiškais ašmenim smingai mano kūnį į rankas, į krūtinį, akis. Matau nuėjančią motiną su šunim, bet negaliu pajudėti. Suprantu, kad tai paskutinis jų pasivaikščiojimas, negaliu pajudėti. Matau, pasidengia lapai sniegu, užauga žolė, takelis, kelias, horizontas ir negaliu pajudėti, pririštas prie dangaus. Vaiskiosios šviesos šaknimis.
Ahornsamen. Anfangs erkunden sie schüchtern die Materie, ihre leichten Körperchen pochen ans Fenster, dann ein fataler Windstoß. Sie fliegen durch die Scheibe, bohren ihre gekrümmten arabischen Klingen in meinen Körper, in Hände und Brust und meine Augen. Ich sehe meine Mutter fortgehen mit dem Hund. Ich kann mich nicht bewegen. Begreife, es ist ihr letzter Spaziergang. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sehe, Laub deckt sie zu. Der Schnee, das Gras, der Pfad, der Weg, der Horizont. Und ich kann mich nicht bewegen. An den Himmel gebunden, mit Wurzeln durchsichtigen Lichts.
Ganz herzlichen Dank.